Zwei russische Angriffe haben diese Woche die Ukraine erschüttert. In Poltawa im Osten von der Ukraine sterben mindestens 50 Menschen bei einem Angriff und in Lviv mindestens 7, unter ihnen 3 Kinder. Es sind die vielleicht schwersten Angriffe auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Und gleichzeitig besetzt die Ukraine einen Teil von Russland, die Stadt Kursk, im Grenzgebiet. Ja, da liegen Freude und Leid bei dem Kriegsverlauf doch sehr nah beieinander. Unser Kriegsreporter Kurt Pelda ist in der Ukraine und war auch im von den Ukrainer besetzten Kursk und erzählt uns, wie es dort aussieht. Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joelle Weil und ich bin jetzt mit Odessa in der Ukraine mit dem Kurt Pelda verbunden. Hoi Kurt.
Hoi Joelle.
Ich stelle mir vor, so in Bezug auf Kriegsmoral, dass die Stimmung in der Ukraine gerade ziemlich gespalten ist. Einerseits, wir haben es alle gelesen und gehört diese Woche, die schweren Angriffe in zwei Städten. Aber auf der anderen Seite doch eine stabile Position der Ukrainer im russischen Kursk im Grenzgebiet. Tue ich das richtig einschätzen, die Zwiespältigkeit?
Ja, das ist richtig. Es ist eine zwiespältige Haltung, weil einerseits haben die Ukrainer recht grosse Erfolge in der Grenzregion Kursk. Also es ist ja auch, das ist eine Region wie eine Provinz oder ein Kanton. Die Stadt Kursk, die ist nach wie vor unter russischer Kontrolle und auch das Atomkraftwerk dort. Die Ukrainer sind ein bisschen näher an der Grenze. Dort haben sie ein Gebiet erobert, niemand weiß das so ganz genau, vielleicht 900 Quadratkilometer, 30 mal 30 Kilometer. Und das ist natürlich ein grosser Erfolg, aber es wird sich zeigen, ob das kriegsentscheidend ist oder ob es eine Ablenkung ist, weil die vielleicht entscheidende Schlacht findet jetzt im Osten von der Ukraine statt. Und da muss man einfach auch ganz klar sagen, die Angriff auf ukrainische Städte, das ist ja nicht wirklich etwas Neues. Die Zahl von den Opfern ist jetzt vielleicht ein bisschen grösser wie bei anderen Angriffen. Aber medial wird halt immer sehr stark über die Angriff auf Städte berichtet, weil es hat natürlich dort auch westliche Journalisten, also Lviv ist sehr beliebt bei Journalisten, Kiew natürlich auch. Und je weiter man dann in den Osten geht, also Poltawa ist jetzt schon relativ nah bei der russischen Grenze, dort hat es dann weniger Journalisten und ganz wenige Medien hat dort, wo wirklich richtig gekämpft wird. Und das führt in der medialen Berichterstattung ein bisschen zu einer Verzerrung, weil das, was wirklich wichtig ist, passiert jetzt im Osten und im Südosten von der Ukraine. Und über das, von dem hören wir nicht so viel, weil es keine Journalisten dort hat oder nur sehr wenige. Und das, muss man auch sagen, was jetzt im russischen Kursk, also in der Region, abläuft, von dem erfahren wir auch nicht so viel, weil die Ukrainer möglichst alles geheim halten, auch wie ich dort war. Ich habe mich nicht frei bewegen. Gewisse von unseren Bildern, von unseren Fotos und Videos sind zensiert worden. Wir haben die vorher einreichen müssen. Und darum ist es nicht ganz einfach, sich ein Bild von der Lage dort zu machen.
Und was hast du aber doch gesehen, trotz dieser Einschränkungen? Wie sieht sie denn Kursk aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also einfach jetzt mal von der Infrastruktur, von der Qualität von der Strasse, von den Geschäften, ist das sehr, sehr ähnlich wie in der Ukraine. Natürlich sind es andere Geschäfte, wo man dort sieht. Also es gibt zum Beispiel das russische Amazon, das heisst Wildberries. Dann sind die Plätze und die Strassen sind nur nach sowjetischen Helden zum Teil benannt und Lenin-Statuen, die man in der Ukraine schon lange abmontiert hat, die sieht man dort zum Teil noch. Aber sonst ist eigentlich nicht viel Unterschied zwischen dem russischen Grenzgebiet und dem ukrainischen. Aber ein Unterschied ist eben schon vorhanden. Obwohl die Ukrainer dort einmarschiert sind und jetzt dort Krieg herrscht, ist auf der ukrainischen Seite von der Grenze, in diesen Dörfern, ist die Zerstörung viel grösser, weil seit ein, zwei Jahren schiessen dort die Russen mit ihrer Artillerie über die Grenze und zerstören dort oder beschädigen die Kirche. Also es ist recht eindrücklich gesehen, die ukrainischen Dörfer sind stärker zerstört wie die russischen Dörfer auf der anderen Seite. Das hat sich jetzt natürlich insofern geändert, als die Russen nicht mehr in Artilleriereichweite von diesen Dörfern sind. Also die haben jetzt, die ukrainischen Dörfer haben ein bisschen mehr Ruhe. Dort schlagen nicht mehr so viele Granaten ein. Und auf der russischen Seite ist es jetzt ein bisschen anders, weil gewisse von diesen Ortschaften werden auch von den Russen jetzt unter Beschuss genommen, weil sich dort natürlich die Ukrainer aufhalten, die ukrainischen Soldaten. Und irgendwann einmal werden die Russen versuchen, das Gebiet zurückzuerobern.
Aber in diesen Gebieten, wo jetzt die ukrainische Armee vorgerückt ist, die sind ja jetzt auf russischem Boden. Und dort leben ja Menschen, Russinnen und Russen leben dort. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist jetzt das Leben von dieser Zivilbevölkerung dort nach dem ukrainischen Einmarsch?
Also das ist ziemlich schwierig, weil erstens ist ein grosser Teil von der Bevölkerung geflüchtet oder von den Behörden evakuiert worden. Ich schätze mal, das sind 98% von der Bevölkerung sind weg. Also das sind mehr oder weniger Geisterdörfer, Geisterstädter. Und die zurückgeblieben sind, sind mehrheitlich alte Leute. Die vielleicht kein Auto haben oder die so überrascht worden sind, die sind dann, wie es dann angefangen hat, schiessen, sind sie in ihre Keller runter. Also die einen Keller haben und haben gewartet. Und irgendwann einmal sind russische Soldaten gekommen und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir gehen. Aber es hat keine Transportmöglichkeiten gehabt. Und dann sind die Russen irgendwann einmal abgehauen und irgendwann sind die Ukrainer da gestanden. Und die Ukrainer haben jetzt natürlich das Problem, dass sie haben da russische Zivilisten. Die sind sicher nicht erfreut über die ukrainische Präsenz. Die versuchen irgendwie jetzt zu retten, was zu retten ist. Viele von denen haben noch ein Feld oder Gärten mit Gemüse, es ist Sommer. Und sie können noch ein bisschen etwas anbauen, sie haben vielleicht noch ein bisschen Reserve, viele von diesen Leuten sind Bauern. Aber es hat zum Beispiel kein fließendes Wasser mehr. Es hat keinen Strom, es hat keine Gasversorgung mehr. Und da müssen jetzt irgendwie die Ukraine einspringen und das Nötigste aus der Ukraine bringen. Das habe ich auch gesehen, wie das verteilt wird an die Bevölkerung. Aber wie gesagt, das sind nur noch ganz wenige, vor allem alte Leute.
Hat es keine Wasserversorgung mehr wegen irgendwelchen Schäden durch Beschuss oder weil Russland den Wasserzulauf abgestellt hat?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Das hat man auch niemand so richtig können sagen. Es ist natürlich so, wenn die Stromversorgung ausfällt und die ist sicher auch wegen dem Kampf teilweise ausgefallen, dann wird es schwierig, dann funktionieren die Pumpen nicht mehr und dann bricht auch die Wasserversorgung zusammen. Es kann eine Kombination von beidem sein, dass der Krieg Sachen zerstört hat, die wichtig sind für die Strom- und Wasserversorgung. Es kann aber auch ganz bewusst sein, dass die Russen sagen, ja nein, also wir versorgen jetzt ein Gebiet, wo nur noch so wenig von unseren Zivilisten drin sind und aber relativ viele ukrainische Soldaten, die versorgen wir nicht mehr mit Wasser. Man muss sich erinnern, das haben die Ukrainer zum Teil auch so gemacht, dort wo die Russen einmarschiert sind, also schon 2014, zum Beispiel auf der Halbinsel Krim, wie die Russen die erobert haben, ist etwas von den ersten Reaktionen von den Ukrainern gesehen, dass sie einen Damm gebaut haben, damit die Krim kein Wasser mehr bekommt. Also das ist etwas, was beide Seiten machen.
Und ist der ukrainische Vormarsch, ist der strategisch wirklich so relevant oder geht es da eher darum, eine Kriegsmoral aufrechtzuerhalten oder anzuheben?
Also die Frage der Moral ist sicher extrem wichtig gewesen. Aber das verpufft jetzt langsam. Also wir haben jetzt jetzt sind sie über einen Monat dort und oder ungefähr einen Monat dort. Und gleichzeitig marschieren die Russen weiter vor im Donbass. Ihre Vormarsch hat sich sogar in diesen Wochen verschnellert. Jetzt in den paar letzten Tagen hat es wieder ein bisschen gestoppt. Man weiß nicht genau, wieso. Und darum ist das sehr zwiespältig, weil am Anfang hat man natürlich die Moralunterstützung hatte durch den Vormarsch. Plötzlich hat man gesehen, die Ukraine kann auch gewinnen. Das Gerede von Verhandlungen, die Ukraine muss jetzt einen grossen Teil von seinem Territorium an Russland abtreten, das ist plötzlich weg gewesen. Aber jetzt kommt die Realität schon wieder zurück. Man sieht, die Ukrainer sind in der Defensive weiterhin im Osten, im Südosten vom Land. Und wie das der strategische Nutzen von dieser Invasion in Kursk aussieht, das wird man wahrscheinlich eher längerfristig erkennen. Es gibt jetzt auch Berichte, dass die Russen aus dem Donbass Truppen müssen abziehen, um ihre Streitmacht in Kursk zu verstärken, um irgendwann mal die Ukraine rauszuwerfen. Die richten sich ja darauf ein, länger dort zu bleiben, beziehungsweise der Präsident Zelensky hat gesagt, wir bleiben dort allenfalls auch für immer. Und es ist jetzt die Frage, ob der Marsch halt, wo die Russen haben müssen einlegen im Donbass, also in der Nähe von der Stadt Pokrovsk, ob das damit zusammenhängt, dass jetzt doch plötzlich Truppen von dort nach Kursk geschickt worden sind, oder ob es damit zusammenhängt, dass die Russen sich reorganisieren. Sie haben ja auch ihren Vorstoß in der Nähe von Pokrovsk. Der ist jetzt nicht mehr direkt auf Pokrovsk gerichtet, das ist eine sehr wichtige Stadt, sondern die Russen versuchen jetzt weiter nach Süden vorzustoßen, quasi um einen grossen Teil von der ukrainischen Verteidiger je nachdem abzuschneiden. Also das ist ein ganz gefährliches Manöver für die Ukrainer. Und dort auch wahrscheinlich mehrere 100 Quadratkilometer zu besetzen, bevor sie die Stadt Pokrovsk angreifen. Also, wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Und das ist aber eine ganz gefährliche Sache für die Ukraine.
Jetzt hat diese Woche ja vor allem die beiden russischen Angriffe auf die Städte Poltava und Lviv uns sehr, ich würde sagen, im Herzen getroffen und auch die Ukrainer tatsächlich getroffen. Zwei Städte, die ja eigentlich total weit auseinander liegen. Also Poltava ist ganz im Osten, während Lviv eigentlich 60 Kilometer weg von der polnischen Grenze ganz im Westen ist. Was ist da der Hintergedanke, dass man zwei Ziele angreift, die doch so weit auseinander liegen?
Also bei den russischen Raketen- und Drohnenangriffen muss man eigentlich zwei Sachen unterscheiden. Es gibt reine Terrorangriffe. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob das in Lviv, in der Altstadt, ob das jetzt ein reiner Terrorangriff war oder ob in der Nähe vom Einschlagsort irgendein militärisches Ziel war. Es ist schon vor einem Zeitpunkt ein Angriff auf Lviv verfolgt. Dort sind ein paar zivile Häuser getroffen worden. Ich bin mir das dann anschauen und habe dann aber erkannt, dass 200-300 Meter vom Einschlagsort entfernt diverse militärische Installationen waren. Also es ist manchmal nicht auf den ersten Blick klar, hat man jetzt ein Zivilziel getroffen, oder beziehungsweise es ist ein Zivilziel getroffen worden, aber das eigentliche, die Idee der Russen ist gewesen, ein militärisches Ziel zu treffen. Ein Gegenbeispiel, der Baumarkt in Kharkiv, dort sind zwei Raketen im Abstand von vielleicht einer halben Stunde sind am gleichen Ort eingeschlagen und das ist ein klarer Terrorangriff gewesen, wie mit der zweiten Rakete hat man versucht, die ganzen Rettungsmannschaften, die dort Leute aus den Trümmern rausgezogen haben, die das Feuer gelöscht haben, die zu treffen. Solche Sachen sind reine Terrorangriffe, die sollen Bevölkerung demoralisieren. Der Angriff aufs Kinderspital in Kiew kann man auch als Terrorangriff verbuchen. Aber jetzt in Poltava zum Beispiel, da sind zwar auch zu Zivilisten zu Schaden gekommen, aber das Ziel, und das ist auch getroffen worden, das Ziel ist eine militärische Ausbildungsstätte für angehende Offiziere gewesen. Und das Institut, das ist bekannt, das ist militärisch, dort werden Militärs ausgebildet und es ist irgendwie unbegrifflich, dass die Ukrainer immer noch nicht gemerkt haben, dass man halt einfach Kasernen, Ausbildungsstätten für Soldaten, das muss man dezentral, das muss man auslagern mit kleinen Gruppen und nicht mit irgendwie Dutzenden oder vielleicht sogar Hunderten von Militärs, die am gleichen Ort sind. Natürlich wird so etwas zum Ziel für die Russen und gleichzeitig, wenn man das mitten in einer Stadt unterhaltet, also das ist ja noch ein Institut aus der Friedenszeit von früher, und wenn man das jetzt im Krieg einfach so weiterführt, dann gefährdet man nicht nur die jungen Offiziersanwärter, sondern die ganzen Zivilisten, die drumherum sind. Und das ist irgendwie nach 2,5 Jahren Krieg absolut unverständlich jetzt auch aus ukrainischer Sicht.
Ich habe mir im Rahmen von dem Angriff natürlich auch die beiden Städte angeschaut und Lviv, wo ganz nahe bei Polen ist, Kurt, das ist ja eine wunderschöne Stadt.
Das stimmt. Und Lviv ist nicht mal die schönste Stadt in der Ukraine. Also Odessa und auch Kiew, die haben von ihrer Altstadt her auch sehr viel zu bieten. Lviv ist auch mal Österreich-Ungarn gesehen, ist stark, also auch von der Bausubstanz prägt, einerseits von den Österreichern, aber auch von den Polen, die dort sehr lang gesehen sind. Also das ist ja auch mal ein Gebiet gewesen, das zu Polen gehört hat. Das ganze Galizien. Es ist aber auch eine wichtige Durchgangsstadt, Logistik, eben gerade, weil es nicht weit von der polnischen Grenze entfernt ist. Also ein wesentlicher Teil vom westlichen Nachschub für die Ukraine kommt durch das ehemalige Galizien, also irgendwie von der polnischen Grenze, entweder durch Lviv selber oder drumherum. Es gibt auch eine Umfahrungsstrasse und so geht das weiter ins Landesinnere. Und da gibt es natürlich auch militärische Ziele für die Russen. Das haben sie immer wieder, angegriffen in dieser Region, ganz im Westen. Und manchmal passiert es eben auch, dass Raketen über polnisches Territorium fliegen oder Raketenteile, dass Drohnen dort irgendwann im Wald abstürzen. Aber auch, dass Flugabwehrraketen von der Ukraine, mit denen sie die russischen Geschosse versuchen abzuschießen, das hat es möglicherweise auch schon gegeben, dass die dann irgendwann mal in Polen gelandet sind. Und das ist in Polen jetzt auch eine Diskussion. Sollen wir das Zeug nicht einfach abschießen? Und zwar vielleicht auch über ukrainischem Territorium, damit eben nicht, damit nicht Polen in Mitleidenschaft gezogen wird.
Du hast gerade vorher Odessa angesprochen. Da bist du ja jetzt gerade. Wie sieht es in Odessa aus? Das ist ja dann im, lass mich überlegen, Südwesten.
Genau. Also da kommen die Raketen und Drohnen von den Russen kommen meistens von der Halbinsel Krim her. Und das ist der ganze Tag, dass es da Alarm gibt. Also man hört Sirenen und dann gibt es verschiedene Apps von der Regierung, die warnen. Und es gibt dann auf Telegram viele private Kanäle, die versuchen, Informationen ein bisschen zu bündeln. Und man sitzt dann im Kaffee, also das ist jetzt gerade vorgestern, ist das da passiert, dann geht man auf Telegram schauen und dann heisst es, ja, es sind Drohnen im Anflug. Und Drohnen sind langsam, die hört man, die haben nicht so einen riesigen Sprengkopf. Das interessiert jetzt die meisten Leute nicht so wahnsinnig. Mhm. Aber wenn es dann heisst, das ist eine ballistische Rakete und die ist jetzt über Mykolaiv, das ist eine andere Stadt da im Süden, eine andere große Stadt, und die nähert sich jetzt Odessa, dann sieht man an der Reaktion der Leute, oh, das ist ein grosser Sprengkopf, das hört man vorher nicht, das explodiert einfach irgendwann einmal und die sind sehr schnell. Also gehen die Leute dann lieber ins Innere vom Kaffee. Und die Idee davon ist, dass natürlich, wenn das Kaffee getroffen wird, dann nützt das überhaupt nichts. Aber häufig, das sind ja riesen Explosionen, manchmal haben sie auch so kleine Clusterbombs drin, die sich dann verteilen. Das sind dann kleine Sprengköpfe. Es ist extrem gefährlich, wenn man am Strand ist zum Beispiel. Mhm. Und das sind ja jetzt viele Leute im Sommer. Wenn man irgendwo mit drinnen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem Splitter von solchen Explosionen und die ganzen umfliegenden Trümmer, die sind ja auch tödlich, wenn sie einem treffen am Kopf, dass man von denen geschützt ist. Und da gibt es einfach die beiden unterschiedlichen Reaktionen, ballistische Raketen, das nehmen die Leute ernst, gehen rein, wenn es einen Keller hat, gehen sie je nachdem auch in den Keller. Aber es gibt dann auch immer Leute, die sagen, ja, das kommt sowieso nie da an und die meisten werden auch abgeschossen. Also es ist dann relativ selten, dass wirklich in der Stadt etwas explodiert. Obwohl, und das muss man sagen, Odessa ist sehr nah bei den Russen. Also das dauert nicht lange, bis Drohnen da sind oder eben auch Raketen.
Es sind ja nicht nur Raketen, die so ein bisschen deinen Alltag vielleicht bestimmen, sondern ganz sicher auch der Stromausfall. Du hast mir am Anfang gesagt, du hoffst, wir können das Gespräch ohne Problem durchführen und ohne Unterbrüche. Und ich finde, bis jetzt funktioniert das recht gut. Wie sieht dann der landesweite Stromausfall aus?
Also das ist ähnlich wie jetzt schon im Juni, Mai, hat es schon sehr, sehr viele Stromausfälle gehabt. Man muss sich das so vorstellen, die Ukraine hat im Moment wegen diesen russischen Angriff zu wenig Kraftwerkskapazität. Das heisst, sie müssen den vorhandenen Strom ein bisschen verteilen aufs Land und das führt dazu, dass praktisch in allen Städten jeden Tag mehrfach der Strom abgeschaltet wird, also in gewissen Vierteln. Es gibt häufig auch einen Plan, den die Behörden veröffentlichen. In dem Quartier ist dann zwei Stunden nicht und häufig ist es in der Nacht, ab den 11 zum Beispiel, wird häufig der Strom abgeschaltet. Und was jetzt dann für so einen Podcast dann halt extrem mühsam ist, wenn man irgendwo in einem Kaffee sitzt, es ist ruhig, man kann wunderbar miteinander reden und dann geht nebenan der Generator an, weil halt eben der Stromversorger den Strom abgeschaltet hat und dann muss man das Gespräch unterbrechen.
Jetzt ist ja unser Podcast noch ein harmloses Problem in dieser Geschichte. Ich überlege mir eher kurz, wir haben jetzt September, Ukraine, eher bekannt für einen harten Winter, der auch ein bisschen früher anfängt wie uns. Was geht da den Ukrainer durch den Kopf im Hinblick auf die bald kältere Jahreszeit? Also das wird ja wohl auch Einfluss haben auf die Heizmöglichkeiten in den Häusern im Jahr.
Also am besten haben es die Leute, die auf dem Land leben, die noch einen Holzofen haben. Und Holz gibt es in der Ukraine genügend. Die sind mehr oder weniger autonom von Stromversorgung. Oder man muss sich auch vorstellen, Stromversorgung braucht für alle Arten von Heizungen. Das geht auch nicht ohne Strom, Wasserversorgung wegen der Pumpe sowieso. Und dann gibt es eben auch die grossen Blockheizkraftwerke aus der Zeit von der Sowjetunion, wo die grossen Plattenbausiedlungen, die eigentlich rund um alle grossen Städte gebaut worden sind. Und wenn draussen solche Blockheizkraftwerke vernichten, dann sehe ich nicht wirklich, wie man die vielen Hunderten oder Tausenden von Wohnungen, also die Hühnerstelle quasi, oder, wo die Leute aber eigentlich noch ganz gerne drin leben, das ist für viele Leute, die mögen die Plattenbauten. Mhm. Und wenn die dann keinen Strom mehr haben und das Fernwärmenetz ausfällt, ich sehe nicht, wie die das beheizen wollen im Winter. Oder? Man müsste ja dann einen Holzofen rein tun, ein Loch in die Wand machen, ein Rohr raus, damit man nicht erstickt. Und das müsste jede Wohnung machen. Ich sehe noch nicht ganz, wie in diesen riesigen Plattenbausiedlungen, wie die Leute den Winter überleben wollen. Ich habe auch schon vor einem Jahr und vor zwei Jahren alte Leute getroffen, die gesagt haben, ja, wir schaffen das ohne Heizung. Und dann, also im Dezember geht es vielleicht noch, im Januar, weil es richtig kalt. Und zum Teil sind dann eben die Leute im Februar entweder erfahren oder sie haben dann doch irgendetwas versucht mit einer Holzheizung, die nicht recht funktioniert hat. Und also ich habe damals eine alte Frau kennt, die am Schluss an ihrer eigenen Holzheizung erstickt ist.
Im Ach Gott, wie furchtbar.
Ja, also da könnte auf die Ukraine, aber je nachdem auch auf Europa einiges zukommen im Sinne von Kälteflüchtlingen, dass die Leute aus diesen Gebieten rausgehen, wo es halt keine Heizung mehr hat und dort hingehen, wo es Heizung hat. Oder eben gerade nach Europa. Also es könnte auch eine neue Fluchtwelle geben. Ich will allerdings jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Bisher ist der ukrainische Energieversorger sehr geschickt gewesen und auch mit sehr viel westliche Unterstützung haben sie die immer wieder geschafft, das Zeug zu reparieren. Und, also man hat es jetzt im Sommer gesehen, eben im Mai, Juni hat es schon einmal ganz schlimme Stromausfälle gegeben, wegen diesen Angriff. Und wie ich jetzt hier im Juli, August wieder in die Ukraine bin, ist es fast wieder normal gewesen, praktisch keine Stromausfälle. Und jetzt nach den jüngsten Angriffen, wo natürlich eine Vergeltung sind, unter anderem für Kursk, ist es wieder ziemlich schlimm. Aber man muss schon sagen, die Bevölkerung dreht das mittlerweile recht stoisch. Viele haben sich eben auch mit Generatoren eingedeckt und die Leute auf dem Land, die haben riesige Holzvorräte angelegt. Also es wird nicht alle Leute gleich schlimm treffen.
Ich danke dir vielmals, Kurt, für deine Zeit.
Gerne, danke.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein breites Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Schön, dass ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.